Creatio, Verantwortung und Hoffnung, so lautet dieses Jahresthema. Es geht um die Erstschöpfung, es geht um die Zweitschöpfung, um die Neuschöpfung. Das ganze weites Thema. Ich glaube, es wird mega spannend, auch mega herausfordernd für uns, die hier predigen, aber auch für euch, die hier zuhören. Wer Abstand gewinnt, sieht besser. So ist es am deutschen Astronauten Alexander Gerst gegangen, wo er auf einer internationalen Raumstation 408 Kilometer außerhalb der Erde einen überwältigenden Blick auf die Welt bekommen hat. Und er hat gesehen, wie schön das die Welt ist, aber er hat auch gesehen, dass sie offensichtlich zerbrechlich ist. Der Eindruck hat dazu geführt, dass er zu einem Aktivist von nachhaltigem Umgang mit der Schöpfung geworden ist. Braucht der Mensch einen Perspektivenwechsel, um zu ahnen, wie Gott die Welt sieht? In dem Jahr, wenn wir so einen Perspektivenwechsel riskieren, wenn wir unsere Linse scharf stellen und versuchen, mehr von dem schöpferischen, göttlichen Durchblick zu gewinnen. Das Ziel davon ist nicht, dass wir alle zu ideologischen Umweltaktivisten werden, auch nicht, dass das ganze Thema zu einer Ersatzreligion wird, sondern dass wir Menschen werden, die den allerersten Auftrag, den sie bekommen haben, wo Gott die Welt geschaffen hat, dass sie Menschen werden, die diesen Auftrag wahrnehmen. Ja, das Wort riskieren braucht, das Thema ist ein bisschen Risiko. Das Thema spaltet auch ein bisschen Generationen. Ich merke immer wieder, dass die Jugend sich viel mehr Gedanken macht zu solchen Themen, Umwelt, Schöpfung und so weiter, als vielleicht noch meine Generation das tun hat. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, wenn du jetzt sogar denkst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, jetzt kommt das auch noch in der Kirche, jetzt hat jede Partei das schon in ihrem Programm und jetzt kommt es auch noch in der Kirche, dann möchte ich dich einfach einladen, wir werden wirklich versuchen, dass wir biblisch versuchen zu einordnen, das ganze Thema in diesem Jahr. Ich möchte dich einladen, da mit uns einfach den Weg auch zu kommen und mitzugehen und vielleicht auch dort, am einen oder anderen Ort, auch vielleicht neu zu denken. 1. Mose 1, Vers 1. Die Bibel fängt, der erste Bericht, was gibt in der Bibel, handelt von der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Als erstes in der Bibel wird das kreative Schöpfungshandeln von Gott beschrieben. Faszinierend und detailreich. Faszinierend, wie Gott Tag für Tag mit werdenden Wunder füllt. Fantasievoll und fantastisch entfaltet der Schöpfer seine Schöpfung. Warum schafft er noch die 17 Nachtfaltersorten, obwohl die sich nur ein Flügelfleck von den 16. unterscheidet? Gott hat Lust gehabt. Die kreativen Variationen zeigen etwas von dieser Fülle und von dieser Freude vom Schöpfer anschaulich. Und es war gut. Die Ziele schalten wie ein Refrain oder das ganze Schöpfungslied durch. Fünfmal, sechsmal an den ersten fünf Schöpfungstagen heisst, und es war gut. Und das siebte Mal, und das ist ganz wichtig für das hebräische Denken, für die hebräische Kultur, siebte Mal am sechsten Tag, siebte Mal hat Gott gesagt, und es war sehr gut. Es ist wie so ein Schritt zurück, nachdem er alles geschaffen hat, wie vielleicht eine Chefköchin, die ihre kreative, kulinarische Kreation geschaffen hat, einen Schritt zurück macht und sagt, wow, es ist gelungen, es ist gut. Es ist wunderbar geworden. Gott hat nicht zum Mensch gesagt, manchmal meinen die Leute, Gott hätte, nachdem er den Mensch geschaffen hat, gesagt, es ist sehr gut zum Mensch. Nein, er hat zu der ganzen Schöpfung gesagt, es ist sehr gut. Der Mensch ist übrigens auch eine Krone von der Schöpfung, die viele glauben. Aber das ist ein Irrtum. Es schaut niemand in der Bibel, dass der Mensch Krone ist. Es ist ein Teil von der Schöpfung. Selbe Bild von Gott, ja, aber nicht Krone. Er hat uns gekrönt mit Herrlichkeit. Da, ja, aber der Mensch ist nicht König von der Schöpfung. Ganz wichtig in dem Jahr. Nach hebräischem Denken, in der hebräischen Kultur, ist die Zahl 7 steht für Vollständigkeit und Perfektion. Und wenn Gott am Schluss gesagt hat, es ist sehr gut, 7. Mal, es ist sehr gut, das Wort sehr hineingebracht hat. Das Wort sehr kann man im Deutschen gar nicht ausdrücken, was das eigentlich heisst im Hebräischen. Das ist eigentlich so etwas sehr Powervolles, etwas Kraftvolles, es ist inbrünstig. Es ist empathisch, so, wo Gott gesagt hat, es ist sehr gut. Also Gott hat damit gesagt, nicht nur das einzelne Objekt ist sehr gut. Auch jedes einzelne Objekt ist sehr gut in seiner Einzigartigkeit, in seiner Ästhetik und auch in seiner Funktionsweise, aber auch die Abstimmung zwischen den einzelnen Geschöpfen innerhalb der Gattung und außerhalb, über die Gattung, außen ist perfekt, ist voll gelungen. Das ist auch der Unterschied vom griechische Denken, das uns sehr prägt zum hebräischen Denken. Im griechischen Denken ist mehr das einzelne Objekt wichtig. Aber im hebräischen Denken sind Beziehungen viel wichtiger. Und wenn Gott sagt, es ist sehr gut, dann wird er vor allem auch sagen, Beziehungen zwischen den einzelnen Kreaturen ist sehr gut. Und sie überfließt. Es überfließt von Reichtum. So wie aus dem Garten Eden aus 4 Flüsse geflossen sind. 1. Mose 2, vielleicht haben die einen das schon mal gelesen, 4 Flüsse raus, das ist so ein Zeichen für die Schöpfung, die ist überflossen, wie die Schweiz, wo Flüsse rausgehen, in andere Länder raus, in das Meer. Also nicht nur das einzelne Objekt ist voll gelungen, sondern vor allem auch die feine Vernetzung, das liebevolle Zusammenspiel von Gott und Mensch, von Kreatur zu Kreatur, von Geschlecht zu Geschlecht, von Mann zu Frau, von Mensch zur Schöpfung und auch von Mensch zu Mensch, ist perfekt gelungen. Was aber, ich habe vorhin gesagt, man will den Menschen werden, der den ersten Auftrag wahrnimmt. Was ist denn der erste Auftrag von den Menschen? Wir haben vorhin Familie Wiskind gesehen mit 5 Kindern. Das ist ganz ein wichtiger Auftrag, den ihr da wahrnehmt. Weil dort heisst nämlich im 1. Mose 1, Vers 28, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also das erste ist der Vermehrungsauftrag, den haben wir nicht vergessen. Das zweite, aber im gleichen Atemzug, redet Gott von im Besitz nehmen und herrschen. Das sind zwei sehr, sehr gefährliche Begriffe im Besitz und Herrschen. Wenn wir das als Auftrag zur dominanten Herrschaft verstehen, dann ist der Weg kurz zur Ausbeutung der geschaffenen Welt. Und das mit der göttlichen Legitimation, nicht wenige sehen ideengeschichtlich dort die Wurzeln von der ökologischen Krise. Die Welt ist heute bedrohlich zerstört und fiebrig überhitzt, weil der Mensch sie ausbeutet. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil Gott hat ja gesagt, er soll die Welt im Besitz nehmen und darüber herrschen. Im zweiten Schöpfungsbericht, 1. Mose 2 gibt es einen zweiten Schöpfungsbericht, der heisst, der zweite Schöpfungsbericht ist aber eigentlich der erste, weil der erste Schöpfungsbericht eigentlich erst in der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft, als Reaktion von der Schöpfungsgeschichte von den Babyloniern geschrieben worden ist. Über das rede ich im Laufe des Monats noch mehr. Aber im zweiten, im 1. Mose 2, dort steht es ein bisschen anders. Dort steht, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Die zwei Begriffe, die dort gebraucht werden, tönen ganz anders. Bebauen und bewahren. Da geht es um ein hingebungsvolles Pflegen, um ein bewahrendes Gestalten, um eine gute Verwaltung, wo der Rest der Schöpfung dient und beschützt. Wir sind ja als Ebenbild von Gott geschaffen worden. Und das Ebenbild von Gott sollte man auch den Führungsstil von Gott anschauen. Und der Führungsstil von Gott ist immer der von einem guten Hirt, der pflegt, der dient und beschützt. Letzte Woche ist ein Bericht in der Tagesschau von Accra, der Hauptstadt von Ghana. Vielleicht haben die einen das gesehen, wo es so richtige Altkleiderberge gibt. Und zwar kaufen die Europäer, wir kaufen ganz viel Billigkleider, oft von Kindern hergestellt, ganz günstig. Und dann, wenn wir rausmischen, gehen wir in eine Altkleidersammlung. Da gibt es wieder Leute, die aus Geld machen. Da, tonnenweise in Container verpacken, auf Afrika verschiffen. Dort kommt es auf den Markt. Aber teilweise sind die Kleider so schlecht, die auch die Afrikaner nicht mehr anlegen. Und von dem Markt gehen sie auf Kleiderberge. Die riesige Kleiderberge, eine ökologische Krise in Ghana, wo Kühe darauf weiden. Warum? Warum ist das passiert? Wo ist sehr gut geblieben? Ausbeutung, Demütigung, Frauenfindlichkeit, Armut, ökologische Krisen und so weiter ist Teil von jeder News-Sendung im Fernsehen. Warum? Gott hat dem Mensch im grossen Garten Eden eine Grenze gesetzt. Und man muss sich das mal vorstellen, der Garten Eden, der ist so gross gewesen wie ein kleines Land, vielleicht wie die Schweiz. Voller Entfaltungsmöglichkeiten. Aber der Mensch hat eine einzige Einschränkung, ein einziges Gebot bekommen. Von einem Baum. Von der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Also er hat die Schweiz voll Möglichkeiten gehabt. Und in der Mitte, oder wäre Sachsen in der Schweiz, Oberwalden. Ist vielleicht ein Baum gestanden, ist man vielleicht einmal hingepilgert und mal einen Sonntagsausflug gemacht oder so mit dem Lastwagen. Und vielleicht ist der auch im Touristenführer gewesen, der Baum, und so als besonders erwähnenswert. Oder und die sind einmal dort hingegangen und das ist der einzige Baum, den sie nicht dürfen essen. Aber sonst hat die Schweiz voll Möglichkeiten gehabt. Und der Baum steht dort dafür, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wo Gott einem Menschen gibt, um ihm zu sagen, ich liebe dich, Gott. Bis dann ist der Mensch nur beschenkt worden und in eine Aufgabe betraut worden. Und das ist das einzige Gebot. Oder der Baum hat den Mensch mit der Frage konfrontiert, liebst du Gott? Das ist die Frage an dem Baum. Weil Liebe setzt Vertrauen und Wahl voraus. Eine erwachsene Liebe setzt Vertrauen und Wahl voraus. Und das ist genau in dem Baum, ist der Vertrauen und die Frage, vertraust du Mensch, dass Gott den Weg, den er uns zeigt, dass das der Weg zum echten Frieden ist? Du darfst wählen, ob du darauf willst vertrauen oder nicht. Und wir wissen es, kurz zu machen, der Mensch hat misstraut und trifft eine verheerende Wahl, die weitreichende verheerende Folgen hat. Die zerbrochene Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott ist die Grundlage. Ist die maßgebende Grundlage für alle weiteren Brüche in der Schöpfung. Es ist unmöglich für die Menschheit, eine Beziehung zu verletzen, ohne dass nicht andere Beziehungen verletzt werden. Das ist genau die Vernetztheit, die Verwobenheit von der Schöpfung, die sehr gut ist. Wir kennen das, das ist schon ein System, oder? Im Vietnamkrieg zum Beispiel, habe ich gelesen, dort haben die Amerikaner haben so ein riesiges Problem gehabt, um da, die Leute zu finden, die Vietcong-Leute und so weiter, weil die so sich in der Urwelt versteckt haben. Und dann hat das Agent Orange haben sie da gespritzt und so weiter aus dem Flugzeug raus, um die Bäume zu entlauben, um die Menschen zu sehen. Als Folge da davon haben sie die Menschen gesehen. Ja, es war entlaubt und so weiter. Aber nur Jahrzehnte später sind Menschen mit blinden Menschen auf die Welt gekommen oder mit körperlichen Versehrtheiten. Das zeigt etwas von dieser Feinheit, von dem Netz, von dieser Verwobenheit. Dass die verschiedensten Strukturen perfekt aufeinander abgestimmt sind und wenn du eine Beziehung zerstörst, werden auch weitere Beziehungen zerstört. Der Zusammenhang, den sehen wir, das ist nicht nur etwas, was wir heute in der Welt sehen. Da haben schon Propheten im Alten Testament gesehen. Ich lese aus Hosea 4, Vers 1 bis 3. Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt, mordet, stehlt und brecht die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die andere. Und jetzt kommt's. Jetzt sehen wir, das ist nicht nur ein Problem zwischen Gott und den Menschen, zwischen Mensch und Mensch, sondern hat mit dem Land zu tun. Das ist die Ursache dafür, dass in eurem Land nichts mehr wächst. Das ganze Land trauert und alles, was darin lebt, wird krank. Selbst die Tiere, Vögel und Fische verenden. Micha, Altes Testament. Das Land ist der Barometer für den geistlichen Zustand von der Bevölkerung. Das ist unglaublich, der Zusammenhang, oder? Und wissen wir eigentlich, dass Land, das Wort Land, viel, viel mehr vorkommt in der Bibel als irgendwelche Kreuz und Rettung und andere Begriffe. Das Land ist etwas extrem Wichtiges in der Bibel. Als Barometer vom geistlichen Zustand. Es wird deutlich, wenn der Mensch als Teil von einem fein gewobenen Netz geschaffen worden ist, lebt und webt er in der Abhängigkeit von Gott, von seinen Mitmenschen und von der Umwelt. Und wo die Menschheit das Netz zerschneidet, dann degeneriert alles. Und jetzt kommt unser Jahresvers. Das ist die Hoffnung im Ganzen. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Vom 1. Mose 3 bis zu der Offenbarung geht es nur noch um ein Thema, um die Wiederherstellung und Erlösung von der ganzen Welt. Das ist das einzige Thema, das es gibt. Gottes Plan, wie kann er die Welt erlösen und wiederherstellen. Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Geschichte ist Jesus Christus. In ihm zeigt Gott, wie er die liebevoll erdachte Schöpfung und den ganzen Kosmos erlösen und wiederherstellen will. Auch Jesus ist Opfer geworden von der Gewalt von Menschen. Er ist Opfer geworden von der kaputten Welt, kann man sagen. Von einer opportunistischen Machtpolitik. Als er mit 33 Jahren ans Kreuz genagelt worden ist, passiert etwas Fulminantes. Das Innere von der Erde erlebt ein gewaltiges Beben. Auch da wieder, das ist nicht einfach ein geistlicher, spiritueller Vorgang, sondern die Welt reagiert, wo Jesus gestorben ist. Mit einem Beben. Die geschaffene Welt spürt im Kern auf Golgatha, bricht Neuschöpfung an. Und Jesus, der Auferstehungsliebe, mit seinem Auferstehungsliebe, ist die erste Kostprobe der neuen Schöpfung. Es fängt etwas Neues an. Nicht nur geistlich und jenseitig, sondern materiell und diesseitig fängt etwas Neues an. Das beschreibt auch der Paulus im Kolosser 1, Vers 15 bis 19. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Also der Erste auf der Neuschöpfung. Denn es hat Gott gefallen, durch ihn, und jetzt kommt es, alles zu versöhnen, zu ihm hin, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also es steht da nicht durch ihn, denn es hat Gott gefallen, durch ihn die Menschheit zu versöhnen, zu ihm hin. Es steht alles. Alles zu versöhnen zu ihm hin. Nicht selten belächeln ja gerade die Evangelikalen Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, die ein Engagement haben für die ganze Schöpfung. Auf keinen Fall wollen wir in den gleichen Topf wie Greta Thunberg geworfen werden. Das Glaubensbekenntnis von den Evangelikalen lautet, zu den Evangelikalen zählen wir ich hoffe immer ein bisschen weniger, aber wir gehören eigentlich auch dazu. Unser Glaubensbekenntnis ist, ich hoffe, dass wir in diesem Jahr uns ein bisschen auch distanzieren von gewissen Glaubensüberzeugungen, ist, Gott liebt dich. Aber der Mensch hat gesündigt und es ist eine Trennung zu Gott passiert. Gott überwindet die Trennung, indem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Allein durch den Glauben an den Tod von Jesus Christus kommen wir in den Himmel. Das ist ein weniger Pinselstrich, so das Glaubensbekenntnis. Es ist ein extrem dünnes Glaubensbekenntnis. Wer so glaubt, dem ist die Schöpfung egal. Wir sagen, lass doch, je schneller, dass die Welt kaputt geht, desto besser. Wenn Gott ja sowieso die Schöpfung zerstören will, was sollen wir denn uns um den CO2-Ausstoß oder um den ökologischen Fußabdruck kümmern? Je schneller, desto besser. Je schneller, desto schneller im Himmel. Aber Jesus hat viel dickeres Evangelium, hat nicht so ein dünnes Evangelium gehabt, wie die Evangelikalen. Jesus hat viel dickeres Evangelium gehabt. Das heißt, wenn wir die Evangelisten lesen, wenn wir Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lesen, wenn wir das Alte Testament lesen, kommt uns ganz etwas anderes entgegen. Der Tod und die Auferstehung von Jesus bewirkt viel Größeres als nur die Rettung von den Menschen im Himmel, als nur die Entrückung von den Menschen im Himmel. Die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Die Auferstehungskraft hat nicht nur die Kraft, um Menschen mit Gott zu versöhnen, sondern den ganzen Kosmos. Jesus ist gestorben und die Kraft der Auferstehung hat bewirkt, dass die ganze Beziehungsflechte in der Schöpfung wiederhergestellt werden. Zum Prädikat sehr gut. So wie die Welt einmal war, in dieser feinen Abstimmung, von den verschiedenen Gattungen und über Gattungen raus. Das ist das Ziel der Versöhnung, der Wiederherstellung. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Und wir sind nicht Krone der Schöpfung, es geht nicht nur um uns. Es geht nicht nur um ein rein spirituelles in den Himmel kommen. Christliche Zukunftshoffnung, und das heisst in unserem Titel auch Hoffnung und Verantwortung. Da ist schon ganz viel Hoffnung drin. Aber die christliche Zukunftshoffnung ist keine jenseitige, keine geistige Verjenseitigung, sondern ganz im Gegenteil. Christen hoffen und beten ja, dass Gottes Reich kommt. Dass Gottes Reich auf die Erde kommt. Wir erwarten, dass Gott sein Reich hier auf dieser Erde aufbaut. Genau wie Jesus in seinem neuen Körper himmlisch erneuert war, aber immer noch die Narben vom alten Leben getragen hat. Genauso passiert es auch mit der Welt. Ich kann da jetzt nur ganze zwei, drei Sätze sagen, wir kommen darauf zurück im Laufe des Jahres. Weil da wäre jetzt gerade ein bisschen grob verlässig, jetzt das einfach in zwei Sätzen abzuhandeln, das ganze Thema. Aber unsere Erde mit ihrer ganzen materiellen Substanz ist das Rohmaterial für Gottes ewige Königreich. Verstehen wir das? Wie bei Jesus der alte Leib im neuen Leib immer noch vorhanden war, aber neu gemacht worden ist, wird auch mit der Welt passieren. Die von der Vergänglichkeit befreite Schöpfung findet den ewigen Ort vom versöhnten Sein auf deren Erde. Gott schenkt uns in der Offenbarung 21 einen besonderen Blick auf die neue Schöpfung. Das neue Jerusalem schwebt eben auf der Erde. Die neue Schöpfung ereignet sich als kosmische Hochzeit, wo der Himmel seinen Platz findet auf deren Erde. Und dass das eine riesige Auswirkung hat auf unser Handeln auf dieser Welt und auf uns als Menschen. Erst recht, als Menschen, wo Jesus nachher folgt. Ist eigentlich völlig klar. Kreatio, Hoffnung und Verantwortung. So lautet unser Jahresthema. Ich habe heute versucht, ein bisschen aufzukizieren, wodurch wir gehen im Laufe des Jahres. Und Menschen, die mit Christus verbunden sind. Ich weiß nicht, ob du mit Christus verbunden bist. Das ist ja ein Punkt, wo man sagt, ich möchte mit dem Jesus leben. Aber Menschen, die mit dem Christus verbunden sind und nach seinem Maßstab leben, hoffen voller Zuversicht auf die eigene Neuschöpfung, aber auch auf die Neuschöpfung der ganzen Erde. Zudem haben die Menschen, die mit Christus verbunden sind, Verantwortung, im Himmelreich auf deren Erde ein Gesicht zu geben. Sie haben die Aufgabe, zu dienen und zu beschützen. Wenn Christen die Rolle als neue Menschheit gerecht werden auf dieser Welt, den Mut, Fürsorge für andere Menschen und für die Umwelt ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du uns in der Bibel einen Einblick gibst, in dein Schöpfungshandeln, in das kreative, faszinierende Schöpfungshandeln, wo wir ganz viel von dir lernen können, von deiner Nahe, von deinem Überflüssenden, von deiner Freude, die du gehabt hast, wo du die Welt geschaffen hast. Und ich danke dir, dass wir jetzt auf einem Punkt stehen, auch da, wo du, Jesus, auf die Welt gekommen bist und die Neuschöpfungen initiiert hast. Danke, Herr, dürfen wir zu deinem Volk gehören, mit deren Aufgabe, dass der Himmel auf deren Erde, der Himmel auf deren Erde ein Gesicht überkommt. Herr, und ich danke dir, dass wir das Jahr dir dürfen anlegen. Unser persönliches Leben, aber auch unser Leben als Seetalkirche. Vater im Himmel, ich lege dir das Jahr an, dass du es fühlst, dass du die richtigen Gedanken schenkst, dass du auch Gnade schenkst, dass wir auch ein Neudenken über gewisse Themen, dass wir festfahrende Gleise können verlassen und auf Neues uns dürfen ausrichten. Danke vielmals, hast du die Kraft durch deine Auferstehung, hast du dir zum Ausdruck gekommen, die Auferstehungskraft, die grösste Kraft, die es gibt auf dieser Welt. Du hast Kraft, um uns zu verändern, du hast Kraft, um die Welt zu verändern. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke dir mit dieser Hoffnung im Herzen. An deiner Hand durch das Jahr gehen. Amen.